Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt, auch die zu Hause, aber ganz besonders die, die hier sind, die erste Kerze leuchtet, sieht man, das sieht man hier auf der Kamera, sieht man? Es ist ein bisschen hell vielleicht, aber wir können das hier leider grafisch nicht anders darstellen. Ihr könnt aber gewiss sein, diese Kerze hier brennt. Das ist der Hinweis darauf, dass heute der erste Advent ist. Und die Adventszeit ist ja immer eine besondere Zeit. Ich weiß nicht, was ihr alles mit Advent verbindet, aber die meisten Menschen in Deutschland verbinden doch mit der Adventszeit irgendwie was Positives. Also positive Gefühle, die Zeit der Hoffnung, die Zeit der Freude, die Zeit der offenen Herzen. Keine Ahnung, was jetzt durch euren Kopf geht, so für Gefühle, die ihr mit Advent verbindet. Aber die Adventszeit hat angefangen und sie kommt jedes Jahr wieder. Und es haben sich in der Adventszeit viele Traditionen gebildet. Eigentlich jede Familie, auch vielleicht auch jede Privatperson, hat irgendwelche Traditionen in der Adventszeit. Manche gehen gerne auf bestimmte Weihnachtsmärkte, manche schauen gerne bestimmte Filme, manche trinken gerne bestimmte Glühweine oder Punsche oder was weiß ich. Also es gibt die allerverrücktesten Traditionen zur Adventszeit. Manche Traditionen verbinden uns auch fast alle, nämlich zum Beispiel die Tradition mit dem Adventskranz, dass man jeden Sonntag eine Kerze anzündet, oder auch Adventskalender, dass die Kinder jeden Tag ein Türchen öffnen dürfen und sich freuen auf den 24. bzw. 25. Also diese Traditionen haben sich schon ziemlich fest eingebrannt in unsere Gesellschaft und die geben uns einen gewissen Halt, eine gewisse Sicherheit. Wir wissen, jedes Jahr, diese Adventszeit kommt wieder. Und dadurch ist es eigentlich auch schon viel mehr zu einem Kulturphänomen geworden, als einfach nur zu einem religiösen Phänomen. Auch viele nicht-religiöse Menschen zünden sich dann sonntags eben so eine Adventskranzkerze an. Und sagen dann, gut, wenn ich die Kerze anzünde, dann geht auch in meinem Herzen ein Licht an oder sowas. Also irgendwas kann man damit schon interpretieren, verbinden mit so einer Kerze. Traditionen sind ganz toll. Sind ganz toll in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit. Advent ist einfach eine klasse Zeit. Aber Traditionen haben auch immer eine Gefahr. Nämlich die Gefahr, dass wenn etwas eben rein auf Traditionen reduziert wird, dass dann der Sinn dahinter verloren geht. Also dass wir uns gar nicht mehr bewusst machen, was hat es eigentlich auf sich mit dieser Adventszeit, dass wir eigentlich uns nur noch festhalten an diesen Traditionen, die wir jedes Jahr wieder machen. Vielleicht daran, dass eben die Kerze angezündet wird oder dass der Herrnhuter Stern vorne aufgehängt wird oder dass wir einen Weihnachtsbaum ins Foyer stellen. Aber gar nicht mehr uns konzentrieren und denken an das, worauf es eigentlich ankommt. Also es wäre doch schade, wenn diese Adventszeit nur so eine Art Shopping-Countdown für die Weihnachtsgeschenke wird, sodass man diese Zeit nutzt, um noch dran zu denken, wie viele Tage habe ich noch, bis alle Geschenke zusammen sein müssen, oder wie lange soll ich noch warten, bis ich meinen Zug buche für Heiligabend. Also diese Zeit verkommt auch immer mehr zu einer kommerzialisierten oder gestressten Zeit oder einer Zeit, in der man so viele Advents- und Weihnachtsfeiern wie möglich abhaken soll. Ein bisschen hängt es auch immer zusammen mit dieser Jahresabschlusszeit sozusagen, weil nach Weihnachten kommt meistens in der Arbeit nicht mehr viel oder auch überhaupt in der Wirtschaft. Und dann, bevor das neue Jahr beginnt, will man das alte Jahr noch irgendwie schön abschließen und damit wird die Adventszeit auch so ein bisschen zur Jahresabschlusszeit. Man sammelt noch so alles zusammen, was noch erledigt werden muss. Man spendet auch noch viel, man versucht seine Finanzen irgendwie für das Jahr in Ordnung zu bringen, damit man das alles so dann vor dem Jahresabschluss zusammen hat. Also diese Zeit hat ganz viele Chancen, sie zu reduzieren auf Äußerliches und zu vergessen, worum es eigentlich geht. Und deshalb will ich heute mit euch in dieser Predigt neu entdecken, was bedeutet Advent oder was kann Advent eigentlich für uns als Christen bedeuten und wie können wir diese Zeit nutzen, wie können wir diese Zeit richtig nutzen. Der Titel der Predigt, ich habe mir jetzt ja von Hans-Jürgen habe ich mich ja motivieren lassen, mir jetzt immer einen Titel für meine Predigt zu überlegen. Und der griffige Titel für die heutige Predigt ist, habe ich vergessen? Ich habe die ganze Zeit memoriert und jetzt habe ich ihn vergessen. Moment, es fällt mir gleich wieder ein, gebt mir einen Moment, mich zu sammeln. Ah. Moment. Überlegt noch mal kurz, was ihr heute zu Mittag esst. Mir fällt es gleich wieder ein. Ah, ich hab's. Lasst uns nicht zu froh und munter sein. Das ist der Titel der Predigt. Lasst uns nicht zu froh und munter sein. Die Weihnachtslieder oder die Adventslieder, ruft mal kurz rein, was sind eure Lieblings-Adventslieder? Was sind eure Lieblingslieder zum Advent? Nicht so schüchtern. Nun kommt der Heidenheiland. Oh, darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Freue dich, Welt. Finde ich auch sehr schön. Tochter Zion. Haben wir schon zwei. Also drei, aber deins kann ich leider nicht nehmen, weil ich den Text nicht auswendig kann. Oh, du Fröhliche, okay. Wir sagen euch an den lieben Advent. Also es gibt, ich glaube, es gibt unendlich viele Lieder. Wir können jetzt wahrscheinlich eine Liste von 100 Liedern sammeln. Mir ist allerdings aufgefallen, ich habe nämlich auch recherchiert auf Statista, welche Weihnachtslieder die beliebtesten sind oder welche Adventslieder die beliebtesten sind in Deutschland. Und da waren sehr wenig geistliche Lieder dabei, eher sowas wie White Christmas und Last Christmas. manche schüttelt es jetzt schon, aber ihr wisst schon, was ich meine. Naja, jedenfalls diese christlichen Adventslieder, die haben eigentlich viele haben gemeinsam, dass es um etwas geht, um ein Hauptthema geht. Und wenn wir nehmen jetzt mal als Beispiel Freue dich Welt. Wie geht der Text? Freue dich Welt, dein König kommt. Und dann geht es weiter mit, das haben wir doch gerade gesungen, ich hab mir jetzt nicht alle Texte abgedruckt. Freue dich Welt, dein König kommt, nimm deinen König an. Oder macht hoch die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Oder was hatten wir noch? Tochter Zion, freue dich. Und dann, wie geht's weiter? Jauchze laut Jerusalem und dann dein König kommt. Also es geht immer um den kommenden König. Es geht immer um den kommenden König. So, das ist etwas, was alle... Okay, ihr merkt, ich habe mich nicht gut genug auf diese Liedergeschichte hier vorbereitet. Aber das Thema wird klar. Es geht immer um den kommenden König. Und dass man sich vorbereiten soll auf den kommenden König. Oder sich freut auf den kommenden König. Und genau darum geht es auch in dem heutigen Bibeltext. Der steht in Jeremia 23, ab Vers 5. Und den lese ich euch jetzt vor. Ihr könnt zu Hause aufschlagen oder mitlesen in eurer eigenen Übersetzung. Sieh, es kommen die Tage, Spruch des Herrn, da lasse ich für David einen gerechten Spross auftreten. Und dieser wird als König herrschen und einsichtig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel wird sicher wohnen. Und dies ist sein Name, den man ihm geben wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum sieh, es kommen Tagespruch des Herrn, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt hat und herabgebracht in das Land, aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie versprengt hat. Dann werden sie auf ihrem eigenen Boden wohnen. Also alles konzentriert sich auf das Kommen des Königs. Und dieser Text ist ein bisschen besonders, weil der wahrscheinlich oder mit Sicherheit eigentlich geschrieben wurde zur Zeit des Königs Joachim, als er in Israel regiert hat. Es ging dem Land schlecht. Israel war kurz vor dem Untergang, also oder die Stadt Jerusalem war kurz vor dem Untergang. Aber der Tempel war zu der Zeit noch nicht zerstört. Also die Zeit der Zerstreuung war eigentlich noch gar nicht gekommen. Das große Exil war noch gar nicht gekommen. Und trotzdem sagt dieser Prophet in dieser eigentlich auswegslosen Situation schon voraus, dass es noch schlimmer wird und dass es dann irgendwann wieder besser wird. Das ist eigentlich ganz interessant. Aber alles konzentriert sich auf das Kommen des Königs, des gerechten Königs. Und dann wird Recht und Frieden herrschen im Land. Und es ist nicht einfach nur eine Freude auf diesen König, nicht so, ach, wie schön, dass er irgendwann kommt, sondern es ist eine Sehnsucht, die sich darin ausdrückt. Eine verzweifelte, eigentlich eine verrückte Sehnsucht nach dem König, der kommt. Und vielleicht sagen jetzt ja viele, oder vielleicht sagen jetzt viele von euch, ja, das ist doch genau das, was wir im Advent feiern. Advent ist doch genau das, was wir feiern, dass der König kommt. Also Advent ist doch genau das, worum es da geht, ist doch, dass wir feiern, dass Jesus gekommen ist in diese Welt. Wir erinnern uns, wie schön es ist, dass dieser verheißene König gekommen ist. Darum geht es doch im Advent. Weihnachten ist Party für Jesus, sagt Mike Müller-Bauer oder singt Mike Müller-Bauer. Daniel Kallauch, bist du sicher? Wir haben gerade nämlich noch am Freitag drüber geredet. Daniel Kallauch, am Donnerstag haben wir drüber geredet. Okay, gut, dann ist es Daniel Kallauch. Nicht, dass ich hier noch die falschen Urheber nenne. Also Weihnachten ist Party für Jesus. So eine Art Extended Geburtstagsfeier. Jedes Jahr wieder feiern wir, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus Geburtstag hatte, dass er im Stall war und erinnern uns, wie schön das ist. Und es gibt uns ein mulmig warmes Gefühl ums Herz, dass Jesus geboren ist. Und dann können wir uns vor unseren Kamin setzen, Glühwein trinken, einen kitschigen Weihnachtsfilm gucken und alles ist gut. Die Krippenspiele, die funktionieren da auch super in dieser Tradition. Die erinnern uns immer wieder, wie toll das alles war, als Jesus geboren ist. Es wird immer so ein bisschen romantifiziert, so der Ochse und der Esel, die stehen fröhlich daneben und alle sind eigentlich ganz glücklich und das Stroh sieht so schön weich aus, dass man sich am liebsten selber gleich reinlegen würde. Aber so im Großen und Ganzen wird auf jeden Fall gefeiert, dass Jesus gekommen ist, dass er Mensch geworden ist. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Aber fällt uns eigentlich auf bei dieser ganzen Geschichte, in diesem ganzen Advent, dass damit etwas noch nicht stimmt? Fällt uns eigentlich dabei auf, dass es ein großes Problem gibt mit Weihnachten und mit Advent? Wenn wir an diese ganzen Weihnachtslieder denken und wenn wir an den Bibeltext denken. Wo bleibt die Gerechtigkeit? Es heißt in dem Text, siehe, es kommen Tage, da lasse ich für das Haus David einen gerechten Spross auftreten und dieser wird Recht und Gerechtigkeit über das ganze Land bringen. Aber wo ist dieses Recht und wo ist die Gerechtigkeit? Wir feiern ja, dass Jesus gekommen ist. Wir feiern doch, dass der König gekommen ist. Aber wo bleibt das Recht? Ist nicht gerade Weihnachten die Zeit, in der wir uns daran erinnern sollten, wie ungerecht es noch ist auf dieser Welt? Wie ungerecht es noch zugeht? Auf der Welt, aber auch in unserem Land. Rolf Zukowski wird ja viel gehört in diesen Tagen, ganz besonders bei uns. Wer Kinder hat, kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Die Rolf Zukowski-Lieder kann ich alle auswendig, mittlerweile fast. Aber ich habe es mir trotzdem aufgeschrieben hier. In einem Lied, das ist mir dieses Jahr besonders ins Ohr gestochen, oder wie sagt man das so, ins Ohr, hängen geblieben auf jeden Fall, da heißt es, Engelschor und Kinderjubel, alle Jahre wieder, Weihnachtsmann im Einkaufstrubel und die alten Lieder. Spendenkonto, Hilfsaktionen, Zeit der offenen Herzen, Wünsche, Träume, Illusionen und Millionen Kerzen. Überall Geheimniskrämer, alle Jahre wieder, gut gelaunte Unternehmer und die alten Lieder. Weihnachtspäckchen, Weihnachtskarten, Zeit der offenen Herzen, viele, die vergebens warten und Millionen Kerzen. Das hat mich ziemlich getroffen, weil eigentlich in diesem Glanz von der Adventszeit harte Kritik versteckt ist und eigentlich bittere Ungerechtigkeit. Wie viele sitzen an Heiligabend alleine am Tisch und haben wieder keine Karte bekommen von der Familie? Wie viele sitzen auch an Heiligabend unversöhnt mit sich, mit ihrem Job, mit der Welt, mit ihrer Familie? An wie viele Menschen wird nicht gedacht? Wie viele Menschen hungern an Heiligabend? Wie viele können diesen Abend nicht genießen, nicht im Überschwang sich so voll fressen, dass sie an nichts anderes mehr denken können? Stört uns das an Weihnachten überhaupt noch, dass die Gerechtigkeit nicht da ist? Oder haben wir das alles verdrängt durch die Millionen Kerzen, wie Rolf Zukowski schreibt? Haben wir mit den Millionen Kerzen versucht, die Dunkelheit zu überstrahlen und uns selbst so sehr zu blenden, dass wir vergessen, dass die Gerechtigkeit eben noch nicht da ist. Warum singen wir "Freue dich Welt", wenn die Welt sich doch überhaupt nicht freuen kann? Wenn sie eigentlich schreit vor Schmerz? Fällt uns dabei überhaupt noch was auf? Stört es uns noch? Tut es uns noch weh? Oder haben wir uns schon so sehr romantifiziert, dass wir uns da irgendwie in falscher Freude wiegen? Spüren wir die Spannung an Weihnachten überhaupt noch? Oder haben wir es uns schon zu sehr in Traditionen weichgekocht? Sind wir vielleicht zu christianisiert? Das ist jetzt ein bisschen eine Herausforderung. Wir sind ja Christen, aber die ersten Christen waren keine Christen. Und das ist etwas, was mir gerade ganz neu wieder bewusst geworden ist. Die ersten Christen waren ja Juden. Und selbst die ersten Heidenchristen haben sich eigentlich eher als Zugehörige einer jüdischen Sekte empfunden, als eine eigene Religion. Und was diese ersten Christen ausgemacht hat, war, dass sie alle geprägt waren von einer wahnsinnigen Naherwartung. Also alle ersten Christen waren der Überzeugung, dass Jesus sehr bald wiederkommt, dass er der verheißene Messias ist, dass er schon da war und jetzt nur eine kurze Zeit weggeht, um dann die ganze Welt quasi zu richten, so wie es vorhergesagt ist. Und diese Naherwartung hat die ersten Christen geprägt. Aber wir lesen sie gar nicht mehr so sehr im Neuen Testament, weil sie für uns selber vielleicht gar keine Rolle mehr spielt. Aber sie steckt eigentlich in fast jeder Zeile. Und wenn ihr die Offenbarung gelesen habt, Offenbarung ist ja meistens nicht so ein Buch, was man so mal zwischendrin liest und besonders nicht in der Adventszeit. Aber wenn ihr die Offenbarung lest, dann sind die letzten Verse geprägt von diesem Ausruf, und es ist kein Zufall, dass das die letzten Verse auch der Bibel sind: Herr, komm wieder, Maranatha. Und es ist auch kein Zufall, dass es da auf Aramäisch steht, Maranatha. Eigentlich ist die Offenbarung ja geschrieben auch für griechische Christen. Die hatten keine Ahnung von Aramäisch, die konnten gar nicht wissen, was Maranatha bedeutet. Aber die Tatsache, dass da Maranatha steht, zeigt uns, dass es ein geflügeltes Wort war. Dass selbst Heidenchristen diesen Satz mitgebetet haben, weil es sie alle vereint hat. Man könnte vielleicht sagen, das ist sowas wie das erste Glaubensbekenntnis. Das ist eigentlich die Basis, auf dem das Christentum aufgebaut ist. Die Hoffnung, dass Jesus so bald wie möglich wiederkommt. Weil die ersten Christen wussten, so wie es jetzt um uns steht, das kann doch nicht die erfüllte Verheißung sein. Die Gerechtigkeit ist noch nicht da. Die haben diesen Schmerz noch gespürt. Aber haben wir ihn vielleicht schon zu sehr betäubt? Ist die Hoffnung über die Jahrhunderte, die seitdem vergangen sind, und über die Jahrtausende vielleicht schon in zu weite Ferne für uns gerückt? Ist sie schon zu sehr zur Illusion geworden? Ich musste denken an diesen Satz, ich weiß nicht, wer von euch Herr der Ringe geguckt hat, ist bei mir jetzt auch schon länger her, aber ein Satz ist mir irgendwie hängen geblieben, da sagt eine Erzählerin sagt dann in dem Film: Aus Geschichten werden Legenden und aus Legenden werden Märchen. Und ich frage mich, ist diese Erzählung oder diese Hoffnung von der Wiederkunft Jesus für uns auch schon zum Märchen geworden? Ist es Zufall, dass wir an Weihnachten gern so viele Märchen gucken? Ist Weihnachten vielleicht für uns nicht letztendlich selber zum Märchen geworden? Und es macht einen Unterschied, ob diese Hoffnung für uns präsent ist, dass Jesus bald wiederkommt, oder ob sie für uns irgendwie so etwas Abstraktes ist, was weit weggeschoben wird. Hoffnung ist so ein geflügeltes Wort. Hoffnung ist auch ein Wort, was man wieder viel hören wird in diesen Tagen. Und trotzdem ist die Frage, was ist die Funktion von Hoffnung in unserem Leben? Ist Hoffnung irgend so ein abstraktes Gefühl in uns drin, dass wir denken, ach ja, es könnte ja noch irgendwann besser werden? Oder macht Hoffnung etwas mit uns? Also ich werde euch ein Beispiel geben, aber erst lese ich euch ein Zitat vor, was ich in der Vorbereitung auf die Predigt gefunden habe. Das fand ich sehr interessant und der Gedanke hat mich sofort gepackt. Er schreibt: Je unbestimmter die Zukunftshoffnung, umso handlungs- und emotionsloser der Bezug darauf. Das Neue, das hinter der Gegenwart liegt, entwickelt nur dann Tätigkeitsimpulse und leidenschaftliche Hingabe, wenn es mit einer Richtung und einem in Aussicht stehenden Gewinn verbunden werden kann. die in das eigene Leben hineinspielen oder zu dem wir uns mit Leib und Seele am besten mit beidem positionieren können. Das ist ein schwieriges Zitat, das ist so ein klassisches Deutschlehrer-Zitat, was man dann irgendwie 20 Mal liest und immer noch nicht versteht. Aber ich gebe euch ein Beispiel. Also er sagt, je abstrakter die Hoffnung, desto weniger praktisch wird diese Hoffnung in unserem Leben sich manifestieren. Ich musste da denken an die Frauen im Zweiten Weltkrieg, deren Männer vermisst waren und die vielleicht die Hoffnung hatten, ihr Mann kommt eines Tages wieder. Und ich glaube, da gab es sehr massive Unterschiede, wie diese Frauen mit der Hoffnung umgegangen sind und wie groß die Hoffnung wirklich war. Und ich glaube, es zeigte sich daran, wie groß die Hoffnung wirklich war, ob ihr Mann wiederkommt, wie sie sich verhalten haben in ihrem Leben. Also ich will keine Frau verurteilen, ich kann das gut verstehen, wenn man irgendwann die Hoffnung aufgegeben hat und sich einen neuen Mann gesucht hat oder vielleicht einfach den Mann abgeschrieben hat. Aber ich finde, man kann an diesem Beispiel deutlich sehen, dass es einen Unterschied gibt, ob diese Hoffnung lebendig ist, ob sie einem wirklich vor Augen steht, ob sie das eigene Leben antreibt, in eine Richtung lenkt oder ob sie irgendwie abstrakt ist. So, es könnte ja vielleicht doch nochmal kommen, dass er kommt, aber eigentlich glaube ich es nicht. Und die Frage, die ich uns heute Morgen stellen will, ist, wie sieht es mit unserer Hoffnung aus? Also Hoffnung ist nicht nur ein abstraktes Gefühl, wie es oft so dargestellt wird, sondern Hoffnung ist eigentlich der Kraftstoff in unserem Leben. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich heute Morgen mit dem Fahrrad losfahren musste, um meiner Frau einen Kanister mit Benzin zu bringen, weil unser Kraftstoff aus war im Auto. Man sagt, Hoffnung ist wie das Licht am Ende des Tunnels. Dieses Bild kennt ihr bestimmt, das Licht am Ende des Tunnels. Und ich finde dieses Bild eigentlich ganz passend, weil das Licht am Ende des Tunnels nicht nur sowas ist, was einen weiterlaufen lässt, sondern es ist auch etwas, was einem Richtung gibt. Also wenn man ein Licht sieht am Ende des Tunnels, dann wird man nicht in die Richtung laufen, wo es stockdunkel ist. Wenn man wirklich der Überzeugung ist, dass dieses Licht einen irgendwo hinbringt, dann richtet man sein ganzes Leben, sein ganzes Laufen an diesem Licht aus. Also dieses Licht ist nicht einfach nur irgendwie Kraftstoff, wie ich es gerade gesagt habe, sondern es ist sogar richtungsweiser. Und ich glaube, genauso ist auch die Hoffnung in unserem Leben nicht nur so ein abstraktes Gefühl, dass wir sagen, ach, naja, es lohnt sich schon irgendwie weiterzuleben oder es lohnt sich schon irgendwie an Jesus festzuhalten, sondern es kann auch richtungsweiser sein für unser Leben. Es kann im Hier und Jetzt etwas mit unserem Leben machen, auf was wir in Zukunft hoffen. Ich sage es nochmal, es kann im Hier und Jetzt etwas mit unserem Leben machen, worauf wir in Zukunft hoffen. Also es macht heute an diesem ersten Advent einen Unterschied, ob diese Hoffnung für uns abstrakt irgendwo in der Ferne ist oder ob wir auch sagen, Maranatha, Herr, komm bald. Ist Gerechtigkeit unsere Hoffnung, also hoffen wir, was wir singen, stimmt es für uns wirklich, dass wir glauben, dass dieser König kommt und Gerechtigkeit bringt und dass diese Hoffnung greifbar nah ist, auch wenn wir wissen, es sind schon 2000 Jahre vergangen, dann wird es etwas mit unserem Leben machen. Dann wird es dazu führen, dass wir heute schon mehr Wert auf Gerechtigkeit legen und dass wir diesen Schmerz wieder fühlen, dass Gerechtigkeit noch nicht da ist in dieser Adventszeit. Und dann wird es auch was mit unserer Gemeinde machen. Wenn wir wirklich hoffen, dass Jesus bald wiederkommt, dann werden wir uns anders verhalten. Dann können wir vielleicht auch solche Schläge in die Niere, wie jetzt wieder diese Corona-Geschichte, besser verkraften, weil wir wissen, es lohnt sich weiterzuarbeiten. Dann können wir uns vielleicht nicht ernüchtern lassen, uns wieder in unser Bett legen und sagen, naja, hoffentlich geht der Winter bald vorbei, sondern wir können kreativ werden und versuchen, neue Wege zu finden, um irgendwie diesen Jesus groß zu machen in unserer Stadt und in unserem Leben. Also, lasst uns diese Adventszeit nutzen, um Hoffnung näher rücken zu lassen, um Hoffnung und Sehnsucht in uns wieder größer werden zu lassen und unser Leben neu ausrichten zu lassen von dieser Hoffnung. Amen.